der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Außerdem ist es total wichtig, dass wir die AfD-Blockade mit Palästina zusammenbringen. Denn der Rechtsruck hängt auch mit Palästina zusammen. Wir sehen, dass die AfD zutiefst zionistisch ist, dass der Rechtsruck immer mehr zionistische Propaganda erfüllt. Dagegen müssen wir kämpfen. Das heißt, Antifa ist Intifada. Für ein freies Palästina heißt gegen die AfD zu kämpfen. Hallo, ich bin Elter von Rewe und wir...
Mit diesem legendären Zitat möchte ich jetzt in unsere Folge starten. Und bevor ich dir eine Frage stelle dazu, Sven, möchte ich einmal betonen, dieses Video, wo man im ersten Moment echt nur schmunzeln muss, weil das so crazy ist, ist aber am Ende echt eine absolute antisemitische Entgleisung. Das geht hier nicht um irgendeine Diskussion über, ist Antizionismus antisemitisch? Nein, es ist einfach eine völlig psychotische Verschwörungstheorie, mit einem völlig übertriebenen Einfluss von vermeintlichen Zionisten auf Dinge, die hier in Deutschland passieren. Das ist wirklich unheimlich, das ist absolut zu verurteilen. Und am Ende ist es vor allem faktisch einfach komplett falsch. Die AfD, ja, es gibt in der AfD Leute, die Israel solidarisch sind und Israel unterstützen. Das ist in der AfD aber keine Mehrheitsmeinung. Es ist in der AfD ein super untergeordnetes Thema prinzipiell. Die Grünen sind Israel solidarischer als die AfD, kann man sagen. Und was man auch betonen muss, wer eine antizionistische AfD will, wenn man das so sagen will, der will eine noch rechtere AfD als die, die es jetzt gibt, weil die Kräfte, die antizionistisch sind in der AfD oder im Vorfeld der AfD, sind die Kräfte, die ganz rechts außen stehen. Und das sollte ja vor allem eigentlich Linke nicht überraschen, dass umso weiter man rechts, umso weiter man ins tatsächlich rechtsradikale und neonazistische Milieu geht, umso eher man Antizionisten und Israelhasser findet. Und das finde ich, das muss man jetzt am Anfang mal klarstellen. Und jetzt, hallo Sven.
Hallo Gerrit.
Jetzt komme ich zur Frage. Und ich weiß natürlich, wie du sie beantwortest, aber ich muss sie trotzdem mal stellen. Ist es überhaupt noch möglich, mit solchen Kräften irgendwie aus einer linken Perspektive gegen einen Rechtsruck zu demonstrieren oder in Anführungszeichen zu kämpfen?
Schwierig. Also alleine dieser Satz ist schon problematisch, aber es bleibt ja nicht nur bei diesem einen Satz, sondern es ist ja viel mehr auch noch passiert und ist auch viel geschrieben worden, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, aber erstmal ganz allgemein, das, was diese Person dort sagt, das ist ja schon in einer gewissen Weise wahnhaft, was dort passiert, also was da zusammengebracht wird, also du hast ja zitiert, die AfD sei zionistisch, also das ist ja auch so dieser neue Kampfbegriff innerhalb dieses verqueren Teils der linken Szene, dass man, dass Zionismus jetzt quasi ein anderes Wort für Faschismus ist. Und das führt ja ein bisschen dazu, dass ich am Ende sagen würde, es ist eigentlich nicht mehr sinnvoll machbar, mit diesen Leuten gemeinsam zu demonstrieren, auch weil es einfach Bullshit ist, was dort erzählt wird. Es ist nicht so, dass der Rechtsruck was mit Palästina zu tun hat. Das ist totaler Quatsch. Erstens haben wir da schon öfter darüber gesprochen, dass es überhaupt keinen Rechtsruck gibt in der Gesellschaft, sondern dass es einfach nur ein offenes Zuschaustellen dessen ist, was seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft rumort. Und das wird jetzt einfach nach außen getragen. Und diese Verallgemeinerung oder dieses Vereinfachen, das ist halt das, was diese Leute nur noch können. Also eine mangelnde Art von Selbstreflexion, die hat man dann ja auch später noch bei diesen komischen Pressekonferenzen da gesehen, wo es ja auch in meinen Augen mehr um eine Selbstdarstellung dieser Akteure
völlig
geht.
Völlig delusional, Alter. Es ist wirklich crazy.
Ja, ich finde, da sieht man, es geht eigentlich nur um eine Selbstdarstellung. Also es geht ja bei all diesen Leuten eigentlich nur noch um eine Selbstdarstellung. Es geht um Algorithmus pushen, es geht darum, dass man sich selbst in den sozialen Medien als irgendwer Geiles verkauft. Das ist ja alles im Endeffekt, worum es noch geht. Wir hatten ja auch schon über diese Internetkrieger gesprochen. Und um eine inhaltliche Auseinandersetzung etc. geht es ja schon lange nicht mehr bei denen, sondern man versucht da alles in einen Topf zu werfen. Und dieser Wahn, der diese Menschen mit Palästina verbindet, der ist ja das entscheidende Problem, über das wir auch schon öfter gesprochen haben. Aber dass man das jetzt tatsächlich nochmal so offen hört, und ich will gar nicht wissen, wie oft dieser Ansatz repostet wurde, wie oft das Ding da publiziert oder weiterverbreitet wurde, ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenproblem, weil man eben schon merkt, okay, da ist einfach ein Riesenproblem innerhalb der linken Szene, dass man nicht einfach so verschweigen kann. Und würde ich noch in Thüringen wohnen und wäre da bei dieser Demonstration gewesen, ich hätte ein sehr flaues Gefühl gehabt und hätte mich, glaube ich, sehr schwer nur noch damit gemein machen können, was da für Menschen angeblich gegen die AfD protestiert haben.
Ja, ich finde, es gibt da jetzt natürlich auch nochmal zwei Punkte, die man besprechen kann. Also vielleicht vorab, diese Person, ich glaube, es ist eine Frau, es wird ja, geht ja aus nicht hervor, Maske auf, Brille auf, die Stimme undefinierbar, vielleicht auch Absicht, ist auch egal. Sie sagt ja, ich bin AJ von Revo, nur der Vollständigkeit der Revo, quasi die Jugendorganisation von der Gruppe ArbeiterInnenmacht. Also das sind so Trotzkisten, wir haben ja schon darüber geredet, über diese Gruppen, könnt ihr euch die Folge anhören, nur der Vollständigkeit halber. Also es gibt ja jetzt, finde ich, erstmal zwei Punkte, wenn wir jetzt am Anfang auf die Demos gucken und dann später schauen wir aber auch nochmal auf die AfD. Ich war ja auch vor Ort, ich habe die Demos aber nur quasi am Tag davor und auf meinem Weg zur Halle, zur Messehalle mitbekommen, weil ich von drinnen über die AfD berichtet habe und nicht über die Demonstration. Aber ich habe schon auch danach und davor natürlich diese ganzen Linken noch in der Stadt rumstreunern gesehen und einen Eindruck davon bekommen. Also das eine, worüber wir jetzt ja gerade reden, ist so, okay, was geht ab? Was sind es eigentlich für Linke? Was haben die auch mal abgesehen von ihrem Kampf gegen die AfD so für eine Ideologie? Und das wird ja sehr offensichtlich, was für eine Ideologie die haben. Ist natürlich spannend, weil wir kennen ja beide, du natürlich deutlich besser, aber wir kennen ja die linke Szene, insbesondere in Thüringen. Und hier gibt es offensichtlich einen absoluten Vibe-Shift. Also die Leute, die eher so nach Autonomen aussahen, die ich gesehen habe, hatten dann oft alle irgendwo noch so einen Palästina-Button. Einer, den ich gesehen habe, zum Beispiel, hatte dann so einen Fischerhut auf und eine kleine Palästina-Flagge drauf war. Also auch die eher autonom aussehenden Antifas hier, also nicht diese widersetzen Hippies, die man jetzt so sieht, sondern eher die, die vielleicht auch diese Apollo-News-Reporter verprügelt haben, die ja eher auch sahen wie richtige, also so autonome Antifas. Auch da offensichtlich sehr viel Fokus auf Palästina-Solidarität. Bei der Kollegin hier aus dem Video oder Kollegen, da merkt man ja auch unbedingt, die AfD ist ja egal, ne? Also da geht's darum, da geht's wieder nur um Palästina. Das ist natürlich, wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, das Wahnhafte. Also darüber ist zu sprechen. Es gibt ja auch von Rias da, du wirst es ja wahrscheinlich gleich auch nochmal ansprechen, die Berichte, die da vor Ort waren, um eigentlich auch gegen die AfD zu demonstrieren, dann aber auch angefeindet wurden. Von Demonstranten gehe ich davon aus. Und das Zweite, was man ja viel grundsätzlicher nochmal debattieren kann, ist so, was will man eigentlich erreichen? Weil du hast es ja gerade angedeutet, weil das ist ja schon länger mein Take. Und da würde ich dir gleich vielleicht auch mal eine Frage zu stellen. Mein Take ist ja so ein bisschen, eigentlich, ich glaube, wenn sie ehrlich wären, und natürlich ist es emotional nachvollziehbar, wenn die Leute sagen, ich will da hingehen, ich will da demonstrieren, ich will das zeigen und man muss dann Signal setzen und das ist ja auch alles völlig in Ordnung, wenn man einfach demonstriert und all das. Das ist ja auch, gehört ja dazu zur Demokratie. Nur, ich glaube, in der Praxis muss man doch schon die Frage stellen, ob es nicht der AfD im Umkehrschluss mehr schaden würde, wenn man einfach gar nichts macht. Ja, weil dann würde, keine Ahnung, einen halben Tag darüber berichtet werden, was für langweilige Anträge da verabschiedet wurden und wer da gewählt wurde und dann wäre es vorbei. Und so wird ja wieder die ganze Zeit darüber geredet und am Ende wird ja auch nur über den Übergriff auf diese Apollo-Reporter gesprochen und über nichts anderes mehr. Und davon profitiert ja die AfD. Und ich muss mal sagen, ne, dieses Mal, und das war ja sehr ungewöhnlich, hat ja diese Blockade nicht funktioniert. Die haben am Ende, saßen die da rum und haben blockiert, aber es gab nichts mehr zu blockieren, weil diese ganzen Delegierten ja schon so früh losgefahren sind, dass sie vor den Blockaden in der Halle waren. Dann haben da, und ich habe die ja alle da rumlungern gesehen, weil ich dann da auch ankam, es waren halt alle Delegierte schon irgendwie um 6 Uhr da in der Halle und haben dann da halt gewartet, bis es losgeht. Und dann haben die da irgendwie, wie gesagt, irgendwie nichts mehr blockiert, aber saßen noch rum, weil sie irgendwie nicht wussten, was sie machen sollen. Und da stelle ich mir halt so ein bisschen die Frage, was bringt das alles noch, außer Aufmerksamkeit für die AfD und eher eine vielleicht in Anführungszeichen positivere Aufmerksamkeit für die AfD. Ich weiß, es ist, glaube ich, ein Dilemma, was man aus dieser linken Perspektive nicht gänzlich auflösen kann, aber zum Beispiel unser guter Freund Götz Kubitschek, der war auch wieder da auf dem Parteitag und der hat es, ich glaube im Video mit Kompakt natürlich, hat er das auch eigentlich relativ deutlich so gesagt, dass er so ein bisschen enttäuscht davon ist, dass es so glatt gelaufen ist, weil er der Meinung ist, wenn das nicht so glatt gelaufen wäre, das eigentlich besser gewesen wäre für die AfD-Erzählung. Und da sind wir genau an diesem Punkt. Und deswegen würde ich dir jetzt in dem Zusammenhang nochmal eine Frage stellen, vor allem auch besonders bezogen jetzt zumindest auch vielleicht auf diesen Vorfall mit diesen Apollo-Reportern. Vielleicht auch, weil du irgendwie dich besser auskennst, noch mit so den richtigen Insights vielleicht der linksradikalen Szene. Wie wird dieses Dilemma dort überhaupt besprochen? Weil es muss denen doch eigentlich rational klar sein, wenn sie da jetzt diese Reporter verprügeln, ja, selbst wenn sie die wollen sie da halt weghaben, dass es am Ende ihrer Sache nicht hilft. Warum wird das nicht reflektiert oder ist die Erzählung dann doch so radikal, so staatsfeindlich, so systemkritisch, dass es einem einfach egal ist?
Das ist tatsächlich die spannende Frage und ich würde aber da so ein bisschen tiefer reingehen, weil ich mich gerade bei diesem Angriff auch ein bisschen gefragt habe, ob die Menschen, die da diese Leute von Apollo News eben angegriffen haben, ob die wirklich zu Ende gedacht haben, was das am Ende für Konsequenzen haben kann, was sie dort getan haben. Denn, um das vielleicht einmal einzuordnen, es gibt ja oder es gab schon immer am Rande von Demonstrationen Journalistinnen und Journalisten, die dort mitgelaufen sind. Manche waren einem wohlgesonnen, manche waren einem nicht so wohlgesonnen. Und das gilt aber nicht nur für linke Demonstrationen, sondern das galt vor allem für rechte Demonstrationen natürlich. Das heißt, es gab dort immer Journalistinnen und Journalisten, die diese Parteitage, damals noch NPD, Dritter Weg etc. begleitet haben, die dort also vorstanden und die Fotos gemacht haben von diesen Veranstaltungen, um natürlich auch aufzuzeigen, okay, wer ist da mit wem, wer ist dort alles vor Ort. Und was mir jetzt ein sehr, sehr schlechtes Bauchgefühl macht, ist die Konsequenz, die aus diesem Angriff auf diese Apollo-Menschen jetzt folgen könnte. Denn man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, man kann kritisch zu Apollo News stehen, aber man muss dazu auch sagen, das ist jetzt eben kein rechtsextremes Medium, wie das andere Organe sind oder problematische Organe, die wir dort haben. Denn, und das muss man ja auch dazu sagen, die haben ja tatsächlich einen journalistischen Erfolg erzielt, also Apollo News, indem sie eben diese Problematik von Herrn Weimar offengelegt haben mit seiner Veranstaltung da, wo man dann Geld bezahlen musste, um mit Bundesministern zu sprechen. Das ist ja tatsächlich eine sehr gelungene Recherche, weshalb dass man eben nicht sagen kann, das sind einfach irgendwelche rechten Internetkrieger, sondern die versuchen tatsächlich ja mehr oder weniger journalistisch zu arbeiten. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass die Konsequenz aus diesem Angriff natürlich sein kann, dass jetzt auch Reporter, die rechte Demonstrationen bearbeiten, vor einem großen Problem stehen. Es gab immer mal wieder auch bei rechten Demonstrationen Angriffe auf Journalisten, aber die waren nie in so einem Ausmaß, wie das jetzt da war. Man konnte das ja auf den Videos relativ gut sehen, dass dort eben auch auf am Boden liegende Personen eingetreten worden ist. Und das muss man halt leider so sagen, zumindest habe ich es nicht im Kopf, gab es bisher bei rechten Demonstrationen so nicht.
Ja, also darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich glaube, ich würde eine kleine Einschränkung. Es gab natürlich bei Nicht-Demonstrationen, aber bei tiefergehenden Recherchen gab es das natürlich. Ne? Wenn sie einschlägigen, ja, Neonazis irgendwo konfrontieren wollten, beispielsweise, wo es jetzt nicht am Rande einer Demo war, sondern was war das? War das nicht hier mit dem Heise?
Oder? Genau, es war bei Thorsten Heise zu Hause. Da wäre ich auch gleich noch drauf gekommen. Ich wollte jetzt aber erstmal kurz bei den Demos bleiben, weil das natürlich immer noch mal so der Punkt ist. Aus meiner Erfahrung, beziehungsweise aus meiner Vergangenheit, ist schon, weiß nicht, 10, 11, 12 Jahre her, da war ich ja auch mal als so ein Beobachter bei einem Aufmarsch des Dritten Wegs in Plauen. Und da die Demonstration ist auch eskaliert und am Rande dessen hat tatsächlich eine Journalistin von, und das muss man auch dazu sagen, einem mit Rechten dann ein Kamerastativ ins Gesicht bekommen, also die ist da auch angegriffen worden, aber in meinen Augen, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht in dem gleichen Ausmaß, wie jetzt diese Apollo-Leute angegriffen worden sind. Und das, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass das natürlich auch zu einer Enthemmung führen kann, dass jetzt eben auch bei potenziell rechten Demonstrationen vermehrt diese Journalistinnen und Journalisten, die dort eben das beobachten, angegriffen werden. Und natürlich wird das für einen Aufschrei sorgen, aber gleichzeitig hat man so ein bisschen damit in meinen Augen auch die Büchse der Pandora geöffnet, indem man eben etwas macht, was in meinen Augen früher eine Art von ungeschriebenem Gesetz war, dass man eben keine Pressevertreter angreift, weil das auch natürlich Teil des Grundgesetzes der Pressefreiheit ist. Und das ist bisher eigentlich immer, war das eigentlich immer sozusagen ein grundlegender Aspekt. Und das zeigt auch nochmal in meinen Augen eine Verrohung dieser Proteste. Muss man leider so sagen, dass sowohl von linker als auch von rechter Seite die Presse mehr und mehr als problematisch wahrgenommen wird. Gesagt, wir haben ja auch schon mal über Nicolas Potter gesprochen, beispielsweise mit den Stickern, die es dann in Berlin gab, wo im Endeffekt Mordaufrufe entstanden sind. Und das ist ja auch ein Phänomen, was Neues, was eben deutlich stärker mittlerweile auch aus einer linken Ecke kommt. Gleichzeitig aber die Ablehnung von klassischen Medien ja auf beiden Seiten, ohne jetzt die Hufeisentheorie aufmachen zu wollen, aber die natürlich auf beiden Seiten oder auf allen extremen Seiten in meinen Augen noch mal deutlich mehr zugenommen hat.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe so eine ähnliche Beobachtung. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass Rechte, die AfD sowieso, aber sogar so der dritte Weg und die Heimat und jungen Nationalisten, die eine Art Professionalisierung erleben im Umgang mit Presse oder linken Influencern beispielsweise, die ja auch immer diese Demos begleiten. Also es gibt da ja schon ein regelrechtes, eingespieltes Hin und Her, wenn dann hier dieser Markant oder Vincent, diese linken Influencer, YouTuber etc. bei so rechten und wirklich Neonazi-Demos auftauchen. Die filmen die dann immer, die wollen die dann immer mit denen reden, denen Fragen stellen, die haben immer keinen Bock drauf. Und dann ist das aber immer nur so ein 10-minütiges, geh jetzt bitte, nein, wir wollen nicht gefilmt werden, geh jetzt bitte, 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 lass uns jetzt in Ruhe, geh. Das ist manchmal aggressiver im Ton, aber das ist schon so eingespielt. Die wissen ganz genau, die fangen jetzt nicht an, die zu verprügeln, ja. Die sollen einfach immer nur gehen. Und meiner Meinung nach ist es schon so eine Art Professionalisierung, die dann da bei diesen rechten Demos auch kommt, weil sie wissen, es bringt nichts. Ne? Also es schadet ihnen eher, wenn sie jetzt anfangen würden, die zu verprügeln, weil sie vielleicht auch checken, dass diese Leute das natürlich für sich dann auch nutzen werden, ja, wenn das passiert. Und bei den linken Demos gibt es im Umkehrschluss dann eine Emotionalisierung oder Radikalisierung, dann plötzlich doch auf Pressevertreter drauf zu gehen. Und seien wir ehrlich, also wenn ich da mit einem Weltmikro gestanden wäre, wäre ich mir nicht sicher, ob die da viel anders umgegangen wären als mit Apollo News. Also ich will mich jetzt hier nicht in irgendeine Opferrolle stellen oder so, aber gehe ich mal davon aus.
Gibt's ja auch den Beleg schon für, das war, glaube ich, war es der Parteitag, nee, in Gießen war die Gründungsveranstaltung.
Ach so, Gießen Gründungsparteitag, Paul Ronsheimer.
Genau, das gab's ja da auch schon, da ist es tatsächlich zum Glück nicht eskaliert, aber das zeigt in meinen Augen so ein bisschen, wo es eben hingeht. Und ich würde jetzt auch sagen, Paul Ronsheimer ist jetzt kein klassischer Springer-Journalist, wenn man das so möchte, sondern der ist ja auch schon, also der hat ja eher, ja, ich will jetzt nicht sagen linke Position, aber er ist jetzt ja kein eben ganz klassisch konservativer Reporter etc., sondern er vertritt ja durchaus auch annehmbare Positionen, würde ich jetzt mal so sagen. Du guckst so ein bisschen skeptisch.
Ach so, nee, ich habe nur gerade überlegt, also er ist, glaube ich, zum Beispiel, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er wäre auch jemand, der eher die Brandmauer unterstützen würde oder sowas, glaube ich.
Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich meine, und das zeigt eben auch nochmal so diese Verrohung und die Problematik, die dahinter steckt. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, natürlich haben wir so ein bisschen das Problem dahinter, dass im Allgemeinen, und das ist, glaube ich, so dieser Aspekt, der damit reinfällt, also wenn man sich anguckt, also es gibt ja Videos von diesem Übergriff und was da für Leute eben sind, die dort angegriffen haben, da ist ja ein junger Herr auch unvermummt, was auch eine richtig smarte Entscheidung von diesem Mann war, der dann da mit Che Guevara-T-Shirt rumläuft und die anderen natürlich auch in diesen klassischen roten Schlauchschals, wo man im Endeffekt ja davon ausgehen kann, dass es sich dabei eben um diese K-Gruppen oder um Mitglieder von irgendwelchen K-Gruppen handelt. Wie gesagt, man konnte es jetzt nicht genau erkennen. Aber das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung, über die wir ja schon gesprochen haben, dass wir da einen sehr autoritären Backlash haben, der eben auch dahin geht, dass Sachen gemacht werden, ohne in letzter Konsequenz darüber nachzudenken. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sagen würde, dass es gibt da erstmal keine richtige Diskussion drüber. Das läuft ja alles über Kleingruppen ab, wo man nicht so einen großen Austausch miteinander hat. Aber der Nachgang ist halt das Spannende, dass sich jetzt eben bei dieser Pressekonferenz, die ja im Nachgang stattgefunden hat, man dann diese Angreifer in Schutz genommen hat. Dann heißt es ja irgendwie, Faschisten, die Reporter sind, bleiben trotzdem Faschisten, wo ich mir auch an den Kopf fasse, denke, das sind, also ich kenne jetzt den Typen nicht, der angegriffen wurde. Ich habe aber, weil mir Apollo News bis dahin auch tatsächlich gar nicht so bekannt war, noch mal ein bisschen geguckt und nachgelesen. Und da gab es ja ein Zeitinterview ein Zeitinterview mit dem Chef von Apollo News, wo das jetzt erstmal klingt, okay, die sind rechtskonservativ, aber die sind jetzt eben keine in der Hinsicht Faschisten, weil sie ja eben ja einfach ein sehr konservatives Weltbild haben und eben nicht vergleichbar sind mit anderen Portalen, weshalb ich das eben dahingehend doppelt schwierig finde, dass man jetzt genau diese Leute angegriffen hat, wobei ich halt den Herren nicht kenne, der da jetzt tatsächlich angegriffen wurde. Aber es ändert nichts daran, dass das
ja, also als ob diese Demonstranten konkret wussten, wer dieser Reporter ist, also wage ich sehr zu bezweifeln.
Aber das schien ja irgendwie so zu sein, dass man den kannte. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe für den Auslöser.
Ja, aber meinst du nicht, dass sie einfach nur erkannt haben, dass er von Apollo News ist?
Aber ich bin mir da tatsächlich sicher. Apollo News, die sind ja noch relativ klein. Die werden ja wahrscheinlich keine Patches etc. haben, sondern die werden ja, ähnlich wie markant wahrscheinlich einfach rumlaufen und da filmen. Und dann, ich würde tatsächlich davon ausgehen, dieser eine Typ ist tatsächlich erkannt worden. Also der, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, kommt der oder studiert der in Jena und da hat man ja eine Bubble, wo man dann eben seine in Anführungsstrichen Pappenheimer kennt und scheinbar also, ist er da.
Das heißt, der
bekannt.
Wurde quasi in Jena schon beobachtet von der linken Szene und dann wurde er da wieder erkannt.
Wäre jetzt meine Vermutung, also so wie ich
aber
das verstanden habe.
Aber dann würde ich auch vermuten, dass es den Jener Linken reicht, dass sie wissen, dass er von Apollo News ist und nicht wegen seiner explizit konkreten Position dann irgendwie beobachtet werden würde von der linken Szene.
Ja, also das kann ich jetzt in letzter Konsequenz auch nicht sagen, weil mir da mittlerweile auch so ein bisschen die Einblicke fehlen. Aber ich gehe mal davon aus, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt um den Apollo-Zusammenhang ging oder ob er tatsächlich angegriffen wurde, weil er eben erkannt wurde und als Teil einer rechten Szene, wie auch immer, wahrgenommen wurde.
Ja, wie dem auch sei, es geht jetzt auch gar nicht grundsätzlich darum, Apollo irgendwie zu verteidigen. Ich finde es nur schon auch seltsam, wie pauschal dann auch bis in die, ich sag mal, fast linksliberale Bubble rein dann super pauschalisiert wird, auch über Apollo, das Zentrum für politische Schönheit ja auch irgendwie richtig Crash-Out gegangen ist und das auch alles total gerechtfertigt hat und sich dann auch mit irgendwie Stefan Niggemeier angelegt hat, der halt irgendwie gesagt hat, es ist egal, Pressefreiheit ist Pressefreiheit, auch für rechte Medien. Und dann das Zentrum für politische Schönheit dann auch irgendwie gepostet hätte, für russische Propaganda-Plattform gilt kein verfassungsmäßiges Recht auf Pressefreiheit. Und da merkst du auch einfach so eine absolute Unkenntnis über Apollo News, weil das muss man denen schon lassen. Die sind im Vergleich zu den vielen anderen, vielleicht eher rechteren Portalen, sind die super Russland kritisch und kritisieren beispielsweise diese anti-ukrainischen Positionen in der rechten Bubble und sind super transatlantisch. Und das ist so auch so ein bisschen, würde ich sagen, fast so deren Alleinstellungsmerkmal innerhalb dieser rechteren Medienbubble, dass sie sehr transatlantisch sind. Es gab da auch mal einen Artikel, wie sie zum Beispiel sehr intensiv den Antisemitismus in der Magerbewegung beobachtet haben und kritisiert haben und so. Das heißt, es ist auch einfach eine Unkenntnis über vieles und es wird dann einfach alles egal, so einfach pauschal. Und das Zentrum für politische Schönheit, das sind ja jetzt keine klassischen Linksradikalen. Und du hast es ja auch angesprochen, dass diese Widersetzen-Leute da auch irgendwie sagen, es ist mir eigentlich uns alles scheißegal oder es ist fast gerechtfertigt. Ja, es ist halt einfach auch, es ist auch alles so sinnlos. Also sowas bringt ja auch denen gar nichts. Es geht nur um die eigene radikale Selbstdarstellung und auch so dieses, was man ja auch von rechts kennt, dieses so auf gar keinen Fall sich von irgendwas distanzieren, so, ne? Das fällt ja auch den Linken schwer, also der Partei so, sich dann davon zu distanzieren, weil ich denke immer, es wäre doch ein leichtes zu sagen, hä, warum fragen Sie mich überhaupt, ob ich das verurteile? Ich verurteile jeden körperlichen Angriff und jeder, der nicht Leute verprügelt, der darf natürlich demonstrieren. Das ist doch gar keine Diskussion, das ist doch ganz einfach. Aber das fällt den Leuten halt schwer, wenn sie Angst haben, glaube ich, oder sich nicht distanzieren wollen, weil man halt einfach sich nicht distanziert von noch weiter links. Genau wie die AfD sich ja auch sehr schwer tut, sich von noch weiter rechts zu distanzieren.
Ja, und da ist ja auch noch, da gab es ja auch so ein bisschen in dieser, auch von Politikern relativ wenig Meldungen dazu, dass die sich dann irgendwie dazu geäußert haben. Auch, man muss ja allgemein sagen, dieser Übergriff auf Apollo ist ja auch relativ klein gehalten worden. Es waren relativ wenige Medien, die da offen drüber berichtet haben. Es gab ein, zwei Kommentare, unter anderem von Dennis Yücel oder von Mariam Lau von der Zeit, die eben gesagt haben, das geht so nicht. Andererseits eben auch.
Naja, wir haben das schon sehr viel auch berichtet, ne?
Ja, genau. Ich wollte jetzt die Springerpresse da so ein bisschen rauslassen, weil ihr seid ja immer die Bösen, die ja sowieso immer gegen die Linken hetzen. Das ist ja auch so ein neues Phänomen, was eben auch nicht ganz korrekt ist. Aber das leitet gut über zu Katrin Göring-Eckardt, weil die sich ja auch nochmal sehr stark mit so einer Medienschelte da geäußert hat im Nachgang und die ja auch dann eben diesen Angriff auf Apollo so ein bisschen kleingeredet beziehungsweise verschwiegen hat und dann eben eine böse Medienschelte gemacht hat, dass man eben sagt, okay, man hat das quasi vorher alles so aufgebauscht. Was im Endeffekt aber normal ist, das passiert seit Jahrzehnten, dass Proteste gegen sowas aufgebauscht wurden und dass am Ende nichts passiert ist oder nichts Großes passiert ist. Das ist doch eigentlich eine positive Entwicklung, die man haben kann, sondern dass wir im Endeffekt jetzt nur in Anführungsstrichen einen Angriff auf Journalistinnen und Journalisten hatten und vielleicht, um dann auch mal die Überleitung zu schaffen, eine zweite Problematik, die auch nochmal so ein bisschen zu deinem Intro führt haben, nämlich das, hast du ja auch schon kurz angesprochen, in der Nähe der Messe. Und vielleicht muss man das nochmal kurz einordnen. Die AfD hat ihren Parteitag in den Erfurter Messehallen abgehalten. Das ist so ein Stück außerhalb von Erfurt. Also wenn man Erfurt kennt, man kommt quasi am Hauptbahnhof an und dann muss man eine ganze Weile mit der Straßenbahn fahren, bis man dann irgendwann zu den Messehallen kommt. Das heißt, die liegen, wenn ich es gerade im Kopf richtig habe, so im Nordwesten von Erfurt. Da ist in der Nähe der Egerpark, also das ist der ehemalige Park, der, ich glaube, Landesgartenschau war es. Dann kommt der MDR und KiKa und dahinter kommen dann die Messehallen.
Du kennst da kurz, du kennst dich offensichtlich gut aus in Erfurt. Ich kann ja nur versuchen, nochmal ganz kurz das von vor Ort zu beschreiben, wie die Situation war. Das ist ja dann so quasi die Innenstadt von Erfurt endet am sogenannten, so zumindest war es so die Wahrnehmung, die ich hatte, dann am sogenannten Gotha-Platz. Und von diesem Gotha-Platz geht dann eine Straße so bergauf, ungefähr 2 Kilometer. Und das ist eigentlich auch so fast so der einzige Weg, der dann aus Erfurt zu dieser Messe führt. Und da ist dann die Messe und für die Vorstellung ab diesem Gotha-Platz war eigentlich so eine Art Sperrgebiet. Es waren angemeldete Demos auch hinter diesem Gotha-Platz direkt vor der Messehalle, da durften Demonstranten auch hin, aber du durftest zum Beispiel am Freitag schon nicht, durfte eigentlich niemand dahin außer Presse, mein Taxifahrer musste zum Beispiel, ich musste dann laufen, weil sie den Taxifahrer nicht durchgelassen haben, sondern nur mich. Also da gab es ungefähr so zu Richtung Erfurt einen knapp 2 Kilometer großes Sperrgebiet um diese Messehalle. Genau, und da saßen dann am Samstagmorgen auch an diesem Gotha-Platz schon eine Blockade, wo wir dann einfach vorbeigelaufen sind und dann konnten wir quasi wieder ungestört diese 2 Kilometer lange Straße hoch, die dann quasi schon abgesperrt war.
Genau, was man vielleicht auch noch ergänzen kann in der Nähe, also aber andere Straße tatsächlich, befindet sich dann noch der Erfurter Flughafen. Wenn man weiterfährt, also wenn man von der anderen Seite kommen würde, da geht quasi die A71 lang, die ja auch blockiert worden ist. Da ist dann IKEA etc. Und dann gibt es eben im Endeffekt 2 Straßen, also die Gotha-Straße, die du gerade beschrieben hast, und die aus der, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber da gibt es noch die andere Straße. Und ich weiß das noch so gut, weil ich beim MDR ein Praktikum gemacht habe. Deswegen war ich da eine Weile relativ viel, 4 Wochen lang.
Aber du wolltest irgendwas anderes dazu sagen jetzt mit der Einleitung, dass die Messe da so ein bisschen außerhalb liegt und so.
Genau. Was ich sagen wollte, ist, dass es eben, und jetzt bin ich mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine, am Gotha Platz war es, dass dort eben ja so eine Art, keine Ahnung, ob es der richtige Begriff ist, aber so eine Art Straßenfest aufgebaut war, wo es eben auch Stände von unterschiedlichen Organisationen gab, die da für sich geworben haben, beziehungsweise die eben so ein bisschen auch die Problematik gezeigt haben, was es eben alles gibt. Und da war unter anderem eben auch ein Stand von RIAS Thüringen. RIAS Thüringen ist die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Das ist eine Organisation, die die antisemitische Vorfälle in Thüringen dokumentiert und über Antisemitismus aufklärt. Die ist noch relativ jung. Die ist mal gegründet worden in Berlin und dann gab es, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen ersten Ableger in Bayern. Und mittlerweile gibt es fast überall in Deutschland Ableger von RIAS. Und die machen eben im Endeffekt Monitoring über Antisemitismus parallel zu anderen Opferberatungsstellen, die das auch machen. Aber RIAS ist nochmal explizit eben für Antisemitismus zuständig und die recherchieren eben dazu. Und in dem Thüringer Fall gehört RIAS oder ist RIAS dann in Trägerschaft oder Teil des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, einer wissenschaftlichen Forschungsstelle in Jena auch. Und worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte, ist, dass es eben diesen Infostand dort gab und dass am Tag des Parteitages es dann Meldungen gab, dass es Bedrohungen gab, antisemitische Beleidigungen, Einschüchterungsversuche gegen diesen RIAS-Stand, dass dort also wohl größere Gruppen, es ist nirgends genau geschrieben, aber es macht halt nur Sinn, dass das tatsächlich linke oder scheinbar linke Demonstranten waren, die das dort gemacht haben. Es gab
ja, die kennen RIAS und wissen, dass RIAS auch über, dass RIAS natürlich wahrscheinlich Israel solidarisch ist, wissen die, und sie wissen ja auch, dass RIAS linke Demos beobachtet und dort antisemitische Ausfälle dokumentiert. Und das sorgt dafür, dass eben sie da angepöbelt werden von Linken.
Genau, wenn man dann ein bisschen weiter guckt und gab es dann im Nachgang Stellungnahmen dazu. Also RIAS hatte sich einmal auf Instagram dazu geäußert in einer Story. Und dann haben auch andere Organisationen sich noch dazu geäußert, zum Beispiel der DGB Hessen-Thüringen, also die Regionalvereinigung, die hat dann geschrieben, Zitat oder ein Zitat der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, die hat gesagt, Zitat, wir stehen solidarisch an der Seite von RIAS. Unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg in Gaza dürfen niemals in antisemitische Anfeindungen oder Angriffen auf unsere Kolleginnen münden.
Die haben ja dann quasi indirekt bestätigt, dass es natürlich Linke, dass sie auch sehr stark davon ausgehen, dass die Angriffe von Linken kamen. Um es nochmal zu verdeutlichen, RIAS schreibt das so explizit nicht in ihrem Statement. Und ich möchte jetzt wirklich RIAS nicht kritisieren, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass RIAS hier sich nicht traut oder nicht will, klar zu benennen, von wem diese Angriffe ausgehen.
Ja, das ist ein Problem, auf das wir gleich noch kommen. Ich will dabei noch mal kurz bleiben bei diesem DGB-Post, weil da gibt es dann auch noch einen Kommentar drunter, wo man halt wieder sieht, in welche Richtung das geht und was für ein Wahn dahinter steckt. Das heißt also, der DGB Hessen-Thüringen äußert sich, beziehungsweise die Bezirksvorsitzende, die Stellvertretende äußert sich und kritisiert eben oder sagt eben, Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen sind quasi tabu. Und unten drunter schreibt dann ein gewisser Konstantin Kieser, zumindest ist so sein Instagram-Name, scheint auch Gewerkschafter zu sein. Der schreibt dann, es ist kein Krieg, es ist ein Genozid. Das heißt, hier geht es nicht um diese antisemitischen Anfeindungen oder Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RIAS. Man muss dazu sagen, es gibt, wie gesagt, nicht so viele Informationen, was genau passiert ist. Und aufgrund der Kürze sind wir jetzt auch nicht ganz genau schlau geworden, was genau dort passiert ist, sondern wir müssen uns jetzt mal auf das verlassen, was geschrieben wird. Aber der bezieht sich gar nicht darauf, sondern ihm geht es nur um diesen, ich kann es eigentlich nur noch so sagen, mittlerweile so dummen Genozidvorwurf. Dem Typen ist es egal, dass dort Leute angegriffen werden, die sich gegen Antisemitismus engagieren, die versuchen aufzuzeigen, was es für Probleme gibt in Thüringen. In dem Fall, wie gesagt, RIAS Thüringen beschäftigt sich logischerweise mit Antisemitismus in Thüringen vor allem. Und da ist einfach nichts mehr, was auch irgendwie nur eine Art und Weise von logischem Denken beinhaltet. Und dieser Konstantin Kieser, keine Ahnung, was mit dem auch schon wieder verkehrt ist. Er gehört zur gewerkschaftlichen Linken Berlin. Das ist auch nochmal wieder so ein passendes Beispiel dafür, was da zugehört.
Live-Recherche von Sven Peter, die ihr hier erlebt.
Ja, genau. Aber das, wie gesagt, ist so ein bisschen die Problematik dahinter. Und was du natürlich sagst, ist eben leider auch, muss man halt so festhalten, nichts Neues. Also ist ist so ein bisschen untergegangen und es ist eben auch nicht groß gewesen. Also wenn man den ja, bestimmten Seiten eben folgt, dann hat man von diesem Angriff oder von dieser problematischen Situation mitbekommen. Aber es gab im Nachgang, also wir nehmen zur Transparenz diesmal an einem Dienstag auf, also einen Tag vor der Veröffentlichung. Und bis dahin haben wir noch keine Pressemitteilung gefunden, keine dezidierten Ansprüche, was dort genau passiert ist, sondern es ist untergegangen und man versucht das wahrscheinlich, das ist so ja der Klassiker, so ein bisschen szeneintern zu lösen. Ist halt die Frage, was genau dort passiert ist, das bleibt noch so ein bisschen offen, aber eben, dass auch der DGB sich äußert, zeigt, okay, da ist was vorgefallen und das ist ein Riesenproblem. Und ich weiß es auch von den Leuten, die ich noch kenne, die haben sich auch alle dann solidarisch mit Rias erklärt und haben eben nochmal aufgezeigt, dass da wirklich was passiert ist. Und das zeigt eben auch nochmal verstärkt das, was ich vorhin schon meinte, diesen Wahn, der mittlerweile vorhanden ist. Rias ist eben eine Organisation, die jetzt definitiv kein Problem für irgendwen darstellt, sondern sie machen einfach nur Probleme offen oder legen Probleme offen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es hier Anfeindungen, antisemitische Anfeindungen und scheinbar sogar Angriffe auf sie gab.
Ich möchte auch nochmal in dem Zusammenhang ein weiteres Statement bei Instagram von Widersetzen, also der Gruppe, die das alles organisiert hat, diese Blockaden, ich habe es dir ja auch geschickt, Sven, nochmal erwähnen. Da hat diese Sprecherin, denke ich mal, dass sie möchte, dass man sie als Frau bezeichnet oder non-binär, die ja so prominent wurde, weil sie ja dann da quasi auch bei der Pressekonferenz diese Fragen nicht von Apollo beantworten wollten und dann eben gesagt hat, Faschisten sollen hier nicht sein und bitte geht jetzt so. Die hatte da so ein Leopardending an. Das wurde ja viel diskutiert. Auf jeden Fall im Vorfeld wurde dann da von Erfurt wurde da schon ein Video veröffentlicht von ihr. They, them, was weiß ich. Und da sagt sie, wir sind heute in unseren Aktionen mit dem Schwur vom Buchenwald im Kopf. Die Losung der Überlebenden hieß, eine Welt zu schaffen des Friedens und der Freiheit. Die regierenden Parteien treten dieses Vermächtnis vom Buchenwald mit den Füßen. Mit ihrer Politik der Gewalt und der Ausbeutung machen sie tagtäglich das Leben von so vielen von uns zur Hölle. Wir sind die antifaschistische Bewegung. Wir stellen uns dem AfD-Parteitag in den Weg. Also was ist das auch für eine, also für eine maximale Relativierung, ja, also so das, was im Buchenwald passiert ist, muss man einfach mal so sagen, das wäre ja schon eine Relativierung, wenn sie das jetzt auf die AfD bezieht, ja, aber sie bezieht es ja gar nicht nur auf die AfD, sondern auf die Politik der Regierenden, also es ist so, du merkst da einfach eine absolute untheoretische Radikalisierung von Positionen, die, wo man sich halt echt am Ende nur noch an den Kopf fassen kann, wie auch alles versucht wird, für alles zu instrumentalisieren und am Ende das natürlich dann zu solchen seltsamen Erscheinungsformen führen muss, die wir dann eben da bei dieser Demo erleben, dass dann da eben nicht nur gegen die AfD gekämpft wird, dass gegen Rias vorgegangen wird, dass Journalisten verprügelt werden. Das ist so eine, das ist so ein Symbol dieser Radikalisierung und vielleicht auch dieser Erklärung dafür, dass dann das alles passiert, weil man am Ende doch sich so eine Psychose reingearbeitet hat, dass man sich jetzt hier irgendwie im Widerstand befindet, ja, weiße Rose oder was weiß ich. Und dann rechtfertigt das natürlich alles.
Ja, und wo du gerade den Widerstand schon angesprochen hast, da kann man ja auch nochmal zurückkommen zum Zentrum für politische Schönheit, die ja scheinbar für diese Darth Vader-Geschichte verantwortlich sind in den Messehallen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will.
Haben die das irgendwie gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nicht weiter verfolgt.
Es gibt auf der Seite von denen so ein Video eben von dieser ganzen Geschichte. Und es sieht so aus, als ob die damit im Zusammenhang stehen. Ich weiß nicht, ob sie es einfach für sich in Anspruch nehmen, dass sie das waren. Und ob das vielleicht jemand anders war, kann ich jetzt nicht bestätigen. Worauf ich hinaus möchte ist, und da zitiere ich aus diesem Post, der eben zu diesen Videos unterlegt ist, da steht: Interessante Entwicklung, Doppelpunkt, auf dem 100. Reichsparteitag der NSDAP geistert Darth Vaders Titelmelodie durch die Halle und die Hobbyfaschisten von der AfD finden die Ursache nicht. Ruhe, brüllen sie und versuchen die Wände an ihrem pseudogermanischen Todesstern hochzuklettern. Das ist das Zitat vom Zentrum für politische Schönheit und was ich daran so unfassbar problematisch finde. Und das ist ja auch etwas, was im ganzen Zusammenhang mit diesem Parteitag der AfD in Erfurt gemacht wurde. Es wurde es wurde einen Vergleich gezogen, weil ungefähr oder scheinbar auf den Tag genau vor 100 Jahren in Weimar der Reichsparteitag der NSDAP stattgefunden hat. Und deshalb stellt man jetzt hier eben einen Zusammenhang dar, dass eben die AfD die NSDAP-Fortführung ist, wo ich mir auch die ganze Zeit denke, wie geschichtsrevisionistisch muss man eigentlich sein, um das immer noch zu machen. Und es gibt mittlerweile so viele Historiker, die eben sagen, gerade diese Vergleiche auch mit 33 etc., das ist alles so ein Unfug und so ein so eine problematische auch Problematik von Geschichtsverständnis, die da aufgemacht wird, und dass dieses Zentrum für politische Schönheit ja auch problematisch ist, müssen wir uns nicht nochmal drüber unterhalten. Aber allein diese Bezüge, dass man eben sagt, das ist die NSDAP oder in anderen Posts habe ich auch gelesen, die NSDAFD, wo man sich so denkt, wie dumm seid ihr eigentlich?
Ja, aber die große Frage ist, ob wir jetzt nochmal über die AfD sprechen wollen, weil das ist ja auch passiert, auch wenn es nicht mehr so viele Leute interessiert.
Ja, es ist ja eigentlich unser Thema gewesen, also vielleicht auch da nochmal kurz zur Einordnung. Wir hatten letzte Woche überlegt, okay, worüber wollen wir sprechen, und haben dann gesagt, okay, Gerrit ist natürlich oder ist voraussichtlich da, beim Parteitag wird von dort berichten, und dann können wir das natürlich auch wieder nutzen, um einfach nochmal über die Inhalte dieses Parteitages zu sprechen. Ist aber natürlich, und das hat man jetzt schon gemerkt, wir sprechen gerade 40 Minuten lang über die Proteste davor und sind noch gar nicht darauf eingegangen, was eigentlich bei diesem Parteitag selbst beschlossen worden ist. Und das ist vielleicht auch ein Wink mit dem Zaunfall, denn das muss man vielleicht auch sagen, dieser Parteitag ist in meinen Augen, das wirst du aber gleich nochmal besser sagen können, Gerrit, relativ reibungslos abgelaufen. Unabhängig von den ganzen Blockadesituationen, relativ professioneller Parteitag scheinbar gewesen, der eben auch ein bisschen die Entwicklung innerhalb der AfD zeigt, dass es eben kein Stümperhaufen mehr ist, sondern dass man da es mittlerweile gelernt hat, reibungslos Parteitage ablaufen lassen zu können, ohne dass dort inhaltliche Diskussionen stattfinden, die ja im Vorfeld des Parteitags eigentlich angekündigt waren.
Ja, ganz genau. Ich glaube, Alice Weidel war es selber, die gesagt hat, wir funktionieren mittlerweile wie eine gut geölte Maschine. Und das ist tatsächlich, also dieser Eindruck ist auch entstanden. Man muss natürlich sagen, es war ein Wahlparteitag. Es ging vor allem um die Wahlen des Vorstands und natürlich der beiden Bundessprecher, also Tino Chrupalla und Alice Weidel. Da wird jetzt nicht viel über programmatische Inhalte diskutiert. Das liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Es ist auch immer zu beobachten, dass die AfD, auch die ganzen Delegierten, immer auch ein eigenes intrinsisches, persönliches Interesse daran haben, dass sowas schnell vorbeigeht. Insbesondere, wenn du die ganze Nacht um die Ohren geschlagen hast, um pünktlich da zu sein. Das ist tatsächlich, das sind so subtile Dinge, die, glaube ich, auch dafür sorgen, dass manchmal was schneller geht und professioneller ist, weil sie keinen Bock haben. Sowas muss man, glaube ich, immer mitdenken. Es gibt die Professionalisierung auf jeden Fall. Es gibt vor allem den Fokus, nicht zu viel Streit zuzulassen vor diesen Landtagswahlen, geeint aufzutreten und so weiter. Und es gibt einen Faktor, der dazu geführt hat, und zwar Alice Weidel hat es im Vorfeld mit ihrem Netzwerk und ihren Unterstützern eigentlich geschafft, im Vorfeld schon die Mehrheiten für sich so zu organisieren. Und die Partei hat es auch geschafft, im Vorfeld kritische Punkte, die dann kurz vorher noch aufgepoppt sind, dann doch intern zu regeln. Und ich sag mal so, gesichtswahrende Lösungen für alle Seiten zu finden, die vorher schon abgesprochen waren. Als Beispiel da dieser Antrag, der von unter anderem von Björn Höcke unterzeichnet wurde, der wurde nicht von ihm initiiert, die Unvereinbarkeitsliste zu anderen Rechten, zu rechts- oder extremen Organisationen zu überarbeiten. Da ist dann ganz am Anfang, als es um die Tagesordnung ging, beispielsweise Alice Weidel direkt auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ja, zu diesem Antrag, wir schlagen vor, dass wir statt jetzt hier das zu besprechen, der Bundesvorstand sich dann in den kommenden Jahren damit befassen wird und diese Unvereinbarkeitsliste überarbeiten wird und anpassen wird. Und dann hat quasi der Antragsteller dieses Antrags, Rheinland-Pfalz kam der ursprünglich, gesagt, okay, dann ziehen wir den Antrag zurück, wir sind damit einverstanden. So, und das wurde natürlich vorher so abgesprochen. Das war quasi Performance, ja, also solche Sachen, Politik halt, ne, so funktioniert halt Politik, auch bei anderen Parteien, das heißt, das Problem war gelöst. Ich würde trotzdem noch sagen, es war eine gut geölte Maschine, die im Sinne von Alice Weidel funktioniert hat. Und ich glaube, das ist das, was man mitnehmen muss, parteipolitisch aus diesem Parteitag. Alice Weidel hat ihren Machtanspruch innerhalb der AfD erfolgreich gefestigt, hat ihr Netzwerk, man redet immer ja von diesem sogenannten Münzenmeier-Netzwerk, Sebastian Münzenmeier, ein junger Abgeordneter, Bundestagsabgeordneter, der ihr die Mehrheiten organisiert. Es gibt viel Berichterstattung, ich habe es auch selber erlebt, wie Akteure aus diesem Netzwerk bei doch strittigen, knappen Abstimmungen nochmal aktiv geworden sind, mobilisiert haben, Leute reingeholt haben von draußen, die irgendwie nicht im Saal waren und nicht mit abgestimmt haben, dass es doch jetzt sie in ihrem Sinne abstimmen wollen. Und es hat die ganze Zeit geklappt. Also eigentlich haben sich in der Besetzung des Vorstands alle Weidel in Schrägstrich Höcke-Kandidaten durchgesetzt, die wohl noch toleriert werden und alles Weidel ihre Machtbasis wohl auch darauf aufbaut, dass sie das Höcke-Lager um sich schart. Wie eng die wirklich verbunden sind, würde ich nochmal in Frage stellen. Und in Zukunft wird da wahrscheinlich auch wieder, wird es zu Streit kommen. In dem Fall nicht. Tino Chrupalla 10% weniger gehabt als alles Weidel, 10% weniger als bei der letzten Vorstandswahl. Der ist der große Verlierer dieses Parteitags. Hat das aber runtergeschluckt, weil erstmal kein Streit. Also das ist, glaube ich, das, was man mitnehmen muss. Mir wurde auch im Hintergrund erzählt von diesem aus dem Weidelager, der Plan, der ist ganz klar, man kümmert sich jetzt noch ein Jahr um die ganzen Wahlen und so weiter. Dann hat alles Weidel auch gesagt, und um dann die vorgezogenen Neuwahlen, die dann kommen werden, ihrer Meinung nach. Und dann im zweiten Jahr, wenn dann quasi zweiten Jahr, in zwei Jahren wäre dann nämlich der nächste Wahlparteitag, wo es dann wieder um die Spitze geht. In dem zweiten Jahr vor diesem Wahlparteitag will man dann eigentlich auch schon inhaltlich vorbereiten und klären, dass man wegkommt von der Doppelspitze. Und es nur noch eine Einzelspitze gibt bei der AfD, das wollen ja eh viele schon lange. Und da natürlich alles Weidel vorne sitzt und vielleicht mit einem Generalsekretär. Und man jetzt dann daran arbeiten muss, für Tino Chrupalla eine gesichtswahrende Lösung zu finden.
Ja, vielleicht dabei auch nochmal bleibend. Also du hast ja schon gesagt, das war jetzt ein klassischer Wahlparteitag. Im kommenden Jahr soll es ja, zumindest war das jetzt mein Stand, dann einen inhaltlichen Parteitag geben, der nochmal ein neues Programm erarbeiten soll, nochmal genauere Punkte reinbringen soll. Und bis dahin, so hatte ich es jetzt verstanden, soll eben auch dann vom Bundesvorstand, vom neuen Bundesvorstand, muss man ja auch sagen, soll dann eben auch diese Unvereinbarkeitsliste überarbeitet werden. Und du hast es ja auch schon gesagt, dieser neue Bundesvorstand, der setzt sich eben aus anderen Leuten zusammen als der alte. Da sind auch bekannte Namen drin, über die wir schon gesprochen haben, wenngleich die teilweise nicht die Mehrheit bekommen haben, die sich vielleicht auch eine Alice Weidel erhofft hatte. Das beste Beispiel ist da, glaube ich, Hannes Gnauk. Hannes Gnauk kennt man noch als ehemaligen Vorsitzenden der Jungen Alternative. Der ist jetzt zum Schatzmeister, also zum Herren über die Finanzen, gewählt worden, aber mit einem sehr knappen Ergebnis und erst im dritten Wahlgang. Ich glaube, das ist auch nochmal.
Diese Wahl war die, die ich meinte, als dann da panisch, oder was heißt panisch, sondern sehr energisch versucht worden, dann die Mehrheiten noch vor Ort zu organisieren, wo es dann Berichte darüber gab und man beobachten konnte, wie da telefoniert wird und dann eine Erklärung tatsächlich im Nachhinein die Runde macht, so, es waren zu viele draußen, kommt mal jetzt bitte rein von der Thüringer vom Thüringer Bratwurststand und stimmt ab, und dann hat es dann im dritten Wahlgang geklappt.
Aber auch nur mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 51%, und sein Gegenkandidat, der alte Schatzmeister, der gesagt hat, er hat relativ guten Erfolg, er hat dann irgendwie auch dafür gesorgt, dass relativ viel Geld in den AfD-Kassen ist, der hatte dann 36% bekommen. Also ist schon ein eher schwaches Ergebnis, muss man dazu sagen, wenn man eben sieht, Alice Weidel 81%, auch das muss man nochmal sagen, beim letzten Mal hatte sie noch weniger als Tino Chrupalla. Der Alice Weidel war immer so knapp unter den 80% bei der Zustimmung, und dieses Mal hat sie es tatsächlich geschafft, die 80% zu reißen und eben mit 81% deutlich mehr Stimmen zu bekommen als Tino Chrupalla. Und da kann man ja auch nochmal so ein bisschen in die Analyse gehen und fragen, was ist das Problem von Tino Chrupalla? Und ich glaube, da sind so zwei Aspekte sehr entscheidend. Zum einen, dass er schon offener mit dieser Verwandtenaffäre auch umgegangen ist. Das wird ihn, ich denke mal, vor allem auch im Landesverband Sachsen-Anhalt einiges an Stimmen gekostet haben. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der damit reinfällt, weil Alice Weidel da ja so ein bisschen durch sich durchgeschlawinert hat und eben nicht so sehr darauf eingegangen ist. Und natürlich, das hast du ja auch schon angesprochen, versucht Alice Weidel gerade so ein bisschen den Schulterschluss mit Höcke, der aber auch eigene Leute in den Bundesvorstand bekommen hat. Das vielleicht auch an dieser Stelle nochmal gesagt, Stefan Möller, den kenne ich tatsächlich auch noch aus Thüringen. Der war damals Landtagsabgeordneter und hat damals auch schon versucht, gegen Opferberatungsstellen vorzugehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es damals einen Antrag, wo es eben darum geht, dass man die Finanzierung von ESRA damals eben, also das war die Opferberatungsstelle in Thüringen, dass die irgendwie überprüft werden müsse etc. Das war so ein bisschen ein Aspekt, der, auch das ist wieder schon 10 Jahre her, da wo er sich damit beschäftigt hat. Und der ist eben auch schon sehr lange und das ist ein sehr enger Vertrauter von Höcke.
Ja, auf jeden Fall. Die zweite stellvertretende Vorstandsstelle, die im Sinne von Höcke besetzt wurde, war die aus Bayern. Das war tatsächlich sehr überraschend, dass plötzlich die Bayern sich intern geeinigt haben, jemanden anderen da ins Rennen zu schicken. Ja,
Katrin Ebner-Steiner heißt sie.
Genau. Und das ist quasi die zweite Stelle, von der man sagt, das ist jetzt, sind jetzt zwei enge Höcke-Vertraute eben in diesem Bundesvorstand. Genau, also der Einfluss, man sagt, der Einfluss wurde ausgebaut. Nochmal zu Tino Chrupalla. Ich glaube, es gibt noch, also ja, ich glaube auch, er ist einer, und das ist auch seine Erzählung, er ist halt einer, der Dinge er anspricht. Ich glaube, das stimmt auch. Es gab aber tatsächlich auch einfach, er hat sich eben auch mit mehr Landesverbänden versaut als Alice Weidel. Das ist einmal in NRW, da gab es ja auch die zweite Kampfkandidatur, wo der Weidel-Kandidat nur ganz knapp gewonnen hat, Sven Tritschler gegen Kai Gottschalk. Und Tino Chrupalla hat da eben auf die, ich sag mal, auf das falsche Pferd in NRW gesetzt, hat dann auch es gab dann ein Foto mit ihm, mit einem sehr umstrittenen AfD-Politiker aus NRW, der auch wegen verschiedener Affären in der Kritik stand und vor allem dem Vinzenz-Lager, also dem einen Lager im NRW zugehört, das quasi das Anti-Weidel-Lager ist und das Anti-Höcke-Lager ist. Und er hat vor allem den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern gegen sich aufgebracht, weil er bei der Bürgermeisterwahl auf Rügen war das, glaube ich, quasi einen parteilosen Bürgermeisterkandidaten, der zwar AfD-nah ist, unterstützt hat, aber es gab da auch schon einen eigenen AfD-Kandidaten, den man doch eher hätte unterstützen sollen. Das heißt, er hat so ein paar Landesverbände gegen sich aufgebracht und Alice Weidel hat das halt vermieden. Und Alice Weidel war wohl, weil du hast ja die letzte Wahl angesprochen, seitdem ging dieser Bruch wohl los, weil sie Tino Chrupalla vorgeworfen hat, er hätte damals eine Nein-Stimmen-Kampagne gegen sie organisiert und hat dann da quasi so eine Art Loyalitätsbruch empfunden. Insbesondere, weil sie dachte, also weil auch damals eigentlich Alice Weidel schon die mächtige Frau war und Tino Chrupalla sich da quasi gegen sie gestellt hätte und das eigentlich, sie ihn eigentlich immer protegiert hätte und deswegen war sie persönlich beleidigt seitdem und seitdem geht dieser Bruch wohl auch durch diese Führungsspitze.
Ja, und wir haben jetzt diese Professionalisierung schon angesprochen und die setzt sich, finde ich, auch fort in der Nachbetrachtung des Parteitags. Also du hast ja gesagt, Alice Weidel hat selbst gesagt, das ist relativ gut durchgelaufen. Man kann jetzt eben sagen, okay, diese Abstimmungen waren schon sehr knapp, aber es ist ja auch, es ist, wie gesagt, es war kein inhaltlicher Parteitag, sondern es ging vor allem um Personalien. Und das ist auch so ein bisschen der entscheidende Punkt, der damit mit reinfällt. Was ich aber spannend fand, waren die Interviews, die danach geführt wurden, weil die ja wieder ein ganz anderes Bild gezeigt haben. Alice Weidel war ja im ZDF-Interview mit Dunja Hayali, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Wildes Interview.
Und da ist halt wieder genau das passiert, was man eigentlich schon kennt von Alice Weidel. Und das ist in meinen Augen, also damit, ich glaube, das ist sozusagen das, wofür sie auch steht. Und dieses ihr immer angewidertes Gesicht bei Fragen, ihre ultra aggressive Reaktion auf alles Mögliche ist auch so ein bisschen das, was ihr, glaube ich, auch so ein bisschen die Herzen von AfD-Wählerinnen und Wählern zufliegen lässt, weil sie da eben deutlich mehr aneckt als Tino Chrupalla, der so hört man es ja eigentlich in seinen Aussagen, oftmals radikaler ist, aber der eben scheinbar nicht mehr so gut ankommt in der Bevölkerung. Und Alice Weidel hat im Endeffekt in diesem Interview ja keine einzige Frage beantwortet, die Dunja Hayali gestellt hat, sondern sie hat eine klassische Medienschelte betrieben. Sie hat das erzählt, was sie will, und aber ansonsten eben nicht auf Fragen geantwortet. Muss man natürlich auch sagen, auch Tino Chrupalla, mit dem hattest du ja auch gesprochen und ein Interview gemacht, der hat ja auch versucht, sich da immer rauszureden. Der hat sich jetzt auch nicht wirklich explizit zu bestimmten Äußerungen hinreißen lassen, sondern auch da merkt man ja eine Professionalisierung so ein bisschen im Umgang mit Medien und eben auch, dass Fragen nicht mehr beantwortet werden. Gerade gegenüber unliebsamen Medien ist ja auch etwas, was jetzt keine neue Entwicklung innerhalb der AfD ist.
Aber ich muss da schon aber auch nochmal sagen, ne? Also ich mache mir natürlich auch viel Gedanken darüber, wie führt man Interviews mit AfD-Politikern, insbesondere mit Alice Weidel. Das ist immer nicht einfach. Ich finde aber auch, das, was wie Dunja Hayali das gemacht hat, auch nicht besonders, ich sag mal, das ist nicht besonders glücklich gelaufen, wenn man insbesondere mal darüber nachdenkt, dass man vielleicht am Ende doch mal was erfahren will, ne? Also von Alice Weidel. Und sie hat halt Alice Weidel sehr schnell die Möglichkeit geboten, gar nicht mehr mit ihr zu reden. So, ne? Und dann, wenn Alice Weidel das halt einmal macht, dann geht halt gar nichts mehr und dann wird es ein Schreiduell und am Ende ist man vor allem nicht schlauer. Und da ist natürlich die ganz große Frage, wie schafft man es eigentlich, ein Interview zu führen, indem man auch eine Information von Alice Weidel bekommt, die vielleicht man vorher noch nicht hatte, ne, über interne Sachen, über Aussagen, die man vielleicht besprechen will von anderen AfD-Politikern, von Höcke, was weiß ich, wo sie sich doch mal bezieht, Stellung zu beziehen soll, wenn sie die Chefin der Partei ist, so, ne? Und da geht's dann ja auf, also, und da ist halt so dieses Bedürfnis immer wieder mit reinzubringen, hier die Rechtsradikale, bla, und dann schreit sie, sobald du diesen Begriff hast, schreit dann halt alles weiter Framing, Framing, Framing. Und ich glaube, es ist ja auch so eskaliert bei der Frage nach Höcke und dem Einfluss und ihrer Positionierung dazu von Alice Weidel. Und wenn Dunja Hayali da einfach erstmal weggelassen hätte, ja, in der ersten Frage zu diesem Komplex, dass das jetzt irgendwie Rechtsradikale seien, dann hätte Alice Weidel gar nicht die Möglichkeit gehabt, so vom Framing zu rufen. Wenn Dunja Hayali sinngemäß einfach nur mal gefragt hat, so, Höcke hat hier das und das und das gesagt, sie sagen aber das und das und das, das heißt, sie haben doch ganz andere Meinungen, warum sprechen sie nicht mal ein Machtwort? Dann hätte sich Alice Weidel überhaupt nicht beschweren können. Dann wäre halt aufgefallen, dass sie im Zweifel die Frage einfach nicht beantworten will.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass das ja nicht Dunja Hayali gesagt hat, sondern das war ja im Beitrag vorher. Also der Ankündigungsbeitrag, ja, da war das drin, dieses von Alice Weidel dann problematisierte Framing. Ich glaube, da hieß es eben in Teilen rechtsextreme Partei, und das hat ja dann quasi alles Weitere dann ausgelöst. Also dieser Vorbeitrag war das schon. Dunja Hayali hatte die Frage tatsächlich, glaube ich, nicht so scharf formuliert. Nichtsdestotrotz würde ich dir aber recht geben an der Stelle, und ich verweise da immer auf dieses in meinen Augen sehr gute Interview, was es damals bei RTL gab, wo man es ja, ich weiß nicht mehr, wer es war.
Pina Atalay.
War es sie? Die hat es ja richtig gut hingekriegt, da mal Alice Weidel eben dahin zu bringen, wo man sie ja sozusagen dann auch mal wirklich auf einer inhaltlichen Ebene zu einer Diskussion bekommt, oder wie es da eben der Fall war, zu einer Nicht-Diskussion, weil sie keine Antworten auf die Fragen hatte.
Ja, also ich meine, es ist einfach schwierig, und es ist natürlich ja immer so, egal, auch bei Nicht-AfD-Politikern, die Frage, wie führt man Interviews, gibt man den Leuten erstmal ein gutes Gefühl, dass sie überhaupt mal anfangen zu reden, ein paar lockere Einstiegsfragen und so. Und ich glaube halt, viele Journalisten haben halt panische Angst davor, dass alles Weidel, dass ihnen irgendwas durchgeht, ne, und sie dann irgendwas stehen lassen, was eigentlich irgendwie, ja, was halt irgendwie umstritten ist, was schwierig ist und so weiter. Und deswegen läuft es aber oft in so einer übervorsichtigen, so ist man so übervorsichtig, dass am Ende überhaupt gar kein Gespräch mehr zustande kommt. Und manchmal habe ich schon auch das Gefühl, man führt diese Interviews dann auch oft weniger für den Zuschauer als für die Angst vor dem Vorwurf, nicht kritisch genug gewesen zu sein.
Ja, und dann machen wir es jetzt mal umgekehrt. Dann stelle ich dir dazu jetzt tatsächlich auch nochmal eine Nachfrage. Denn es gab ja auch vor kurzem, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil es ja auch nicht thematisch ganz passte, ein Interview von Maximilian Krah mit Al Jazeera. das ja eigentlich, wo ja viele gesagt haben, da ist Maximilian Krah ganz schön vorgeführt worden von Al Jazeera. Und da wir jetzt, also du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, die Angst bei Journalistinnen und Journalisten. Aber das ist in, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, mittlerweile so ein allgemeines Ding, dass gar nicht nur so sehr AfD-Politiker, sondern dass zum Teil, so mein Gefühl, dass so eine kritische Fragestellung gegenüber Politikern oder auch diese Problematik, die da oftmals mit drin steckt, so ein bisschen dazu führt, dass Interviews mit Politikerinnen und Politikern irgendwie immer noch mal einen Ticken langweiliger werden, als sie sowieso schon sind. Und Paul Ronsheimer sagt ja zum Beispiel in seinem Podcast auch, er spricht eigentlich nicht mit Politikern, weil da nichts bei rumkommt. Und das ist ja tatsächlich auch so ein Problem, was wir ja eigentlich seit Jahren sehen, dass dieses Phrasengedresche ja tatsächlich ein Riesenproblem ist und dass das vielleicht auch dazu führt, dass ja eine gewisse Form der Politikverdrossenheit da natürlich noch größer wird und dann eben Leute wie Alice Weidel, die dann eben genau das machen, was jetzt auch bei dem Dunja Halayali-Video wieder passiert ist, da natürlich auch so eine Art Opfermythos für sich wieder aufbauen können und eben sagen können, wir wollten ja eigentlich was sagen, aber die bösen Medien haben uns gleich wieder in diese Ecke gestellt. Das passiert bei anderen nicht, bei anderen Politikern, die sagen einfach nichts.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Grund dafür ist aber auch, dass oft Interviews, vor allem im TV, die sind natürlich oft sehr kurz. Das heißt, das wissen Politiker natürlich auch, wenn sie einfach sehr lang, zum Beispiel lang antworten, dann kriegst du halt einfach drei Fragen weniger unter, weil du sie einfach nicht senden kannst, weil du nicht den Slot hast. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, dass oft in dieser Kürze man das Problem hat, dass man einfach eigentlich irgendwie versucht, mehrere Themenaspekte abzuklopfen. Das heißt, wenn du bei einem dann eigentlich noch zwei Nachfragen hättest, du überlegen musst, lässt du dann aber diese ganzen anderen Themen einfach weg, die eigentlich noch besprochen werden müssen. Und das Dritte ist so ein bisschen, wofür führt man das Interview? Es gibt dann halt schon oft die Hoffnung zu sagen, so, wir wollen irgendwie so ein, was Neues rausfinden, so, ne? So eine Agentur, die man dann machen kann, dass alle anderen schreiben, hat Alice Weidel bei Welt-TV gesagt, ne? Weil irgendwas, was vorher noch nicht irgendwie gesagt wurde. Und wenn man diesen Fokus setzt, dann beschränkt man sich natürlich auch in seiner Interviewführung, dann da einfach mal ein bisschen miteinander zu sprechen im wahren Sinne eines Gespräches.
Ja, finde ich tatsächlich spannend, wie gesagt, jetzt ganz allgemein, weil ich tatsächlich auch, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, auch ein bisschen enttäuscht war jetzt von anderen Podcasts, von anderen Interviewformen, als damals Friedrich Merz bei Machtwechsel zum Beispiel interviewt worden ist. Da fand ich auch, wie unkritisch dieses Interview abgelaufen ist. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Und ganz oft ist es ja so, und das ist vielleicht so ein bisschen tatsächlich, ich bin jetzt kein großer Fan von Ricarda Lang, aber ich finde es erstaunlich, wie offen sie, seitdem sie keine Bundesvorsitzende der Grünen mehr ist, wie offen sie teilweise auch spricht, obwohl sie ja tatsächlich noch aktive Politikerin ist. Und das ist da, vielleicht ist das eine Ausnahme, vielleicht versucht sie eben auch durch diese Art von Interviews, die sie dann gibt, da nochmal einen gewissen Zuspruch wieder zu erwecken. Aber in meinen Augen ist das tatsächlich mittlerweile die Ausnahme. Und oft ist es ja so, dass Politiker erst nach ihrer aktiven Karriere wirklich offen dann anfangen zu sprechen. War jetzt, glaube ich, auch, jetzt habe ich vergessen, wie der Herr heißt, der bei Spiegel das Spitzengespräch immer macht. Mit M.
Feldenkirchen.
Genau, Markus Feldenkirchen. Der hatte ja auch ein ewig langes Interview mit Habeck. Auch das fand ich tatsächlich ganz spannend für ein Interview mit einem ehemaligen Politiker. Aber das ist auch ja in meinen Augen eher so eine Randerscheinung geworden, dass eben allgemein Politiker sich erst nach ihrer aktiven Zeit wirklich offener äußern. Und das ist in meinen Augen auch ein Problem. Aber zurück zur AfD und zum Parteitag nochmal. Im Großen und Ganzen ist das, was du ja vorhin auch schon einmal angesprochen hast, ja auch eingetreten oder die Frage danach, welchen Sinn diese Proteste dagegen eigentlich gemacht haben, weil natürlich wurde jetzt sehr viel stärker darüber berichtet. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, und das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es schon wichtig ist und dass eben es auch in meinen Augen sehr legitim ist, eben dagegen zu protestieren, um natürlich auch diese Aussagen, die jetzt gar nicht beim Parteitag selbst, aber im Vorfeld getroffen worden, dass man natürlich die nicht unwidersprochen stehen lässt. Das heißt, gerade in dieser Auseinandersetzung ist natürlich eine Zivilgesellschaft sehr wichtig und eine Zivilgesellschaft, die eben auch zeigt, das bleibt nicht unwidersprochen, was da passiert, ist, finde ich, schon immer ein wichtiger Punkt, der da auch mit zugehört, dass man eben sagt, das wird nicht von allen akzeptiert, wenngleich man eben ja aktuell auch mal die Umfragen sehen muss, dass die AfD seit Wochen, seit Monaten in den bundesweiten Umfragen mit Abstand stärkste Kraft ist, je nach Umfrage 7, 8, 9 Prozentpunkte vor der Union und in den ostdeutschen Bundesländern ja an der absoluten Mehrheit kratzt oder wenn die absolute Mehrheit nicht zustande kommt, dass ein scheinbar ein Bündnis mit dem BSW plötzlich möglich scheint, um dann eben eine Regierung zu stellen, wobei die AfD natürlich sagt, sie will das alleine schaffen, sie will die absolute Mehrheit vor allem in Sachsen-Anhalt für sich gewinnen. Das zeigt ja auch schon die Problematik, die wir jetzt haben und die sich in den nächsten Monaten, wenn die Landtagswahlen dann anstehen, wahrscheinlich auch nochmal verschärfen dürfte.
In dem Zusammenhang der Landtagswahlen möchte ich auch doch zum Schluss nur kurz nochmal auf die Frage nach dem Einfluss von Björn Höcke eingehen, weil das ist ja immer das, was alle interessiert und was ja auch so rumort immer. Ne? Wie groß ist der eigentlich? Kontrolliert der da eigentlich die ganze Partei und so weiter und so fort? Ich finde, diese Frage ist unglaublich schwer zu beantworten und ich versuche das natürlich auch immer rauszufinden und ich spreche auch mit vielen AfD-Politikern darüber. Und man muss erstmal sagen, also die meisten AfD-Politiker, die sagen immer so, das ist doch, das machen sie doch. Also das finden sie spannend, ja, verstehen wir auch, dass der Höcke irgendwie so zieht und dass das so interessant ist, aber das sei irgendwie gar nicht so. Der Einfluss, weder der Einfluss von ihm noch vom Vorfeld sei so groß, wie wir Medien immer tun. Und ich bin natürlich immer unsicher, ob die das wirklich glauben oder ob die das nur sagen, mir gegenüber, auch im Hintergrund. Ich glaube halt, die Wahrheit liegt im Zweifel vielleicht so ein bisschen dazwischen. Ja, also ich glaube zumindest, dass Björn Höcke bei der Bundestagsfraktion wirklich nicht so eine große Rolle spielt und der da auch eigentlich nicht so viele Unterstützer hat, sondern die da eher dagegen sind. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, der Einfluss ist immerhin noch so groß, dass man sich nicht traut, öffentlich gegen ihn aufzubegehren. Auch das Team Weidel nicht. Und man ihn strategisch nutzt für den eigenen Erfolg. Ich glaube aber auf der anderen Seite, was man so raushört, ist, glaube ich, schon eigentlich die Hoffnung, dass der irgendwann nicht mehr nervt, ja, von der Seitenlinie. Also die gibt es schon, diese Hoffnung. Und es wird aber trotzdem auf gar keinen Fall gegen ihn sich öffentlich gestellt. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, was ich ja vorhin sagte, man distanziert sich halt auch nicht, auch wenn er irgendwie extreme Sachen sagt. Aber zum Beispiel gab es schon sehr große Unzufriedenheit über diese deutschsprachigen Amerikaner und so. Ne? Also da rollen die schon auch alle mit den Augen. Und was ich auch so höre, ist so, ne, warten wir mal diese Landtagswahlen ab. Ja, wenn wir sehen, dass ein Siegmund, dass ein Leif-Erik Holm in Mecklenburg-Vorpommern beide im Auftreten zumindest sehr moderat, sehr professionell, sehr einladend, sage ich mal so, bürgerlich, normal, wenn es sich abzeichnet, und das hört man wirklich so, dass das quasi die Zukunft in Anführungszeichen der AfD ist, solche Köpfe, solche Positionen, dass sich dann dieses Höcke-Problem ein bisschen selber erledigen wird, dass, wenn die Erkenntnis durchsickert, dass diese, ich sag mal, völkische Schwurbelei eines Höckes gar nicht so gut funktioniert, wie eigentlich dieses zumindest professionalisierte, moderate Auftreten, ich spreche hier nicht über die Inhalte dieser Menschen, dann die Hoffnung gibt, dass so nach und nach Höcke sich eigentlich selbst erledigt. Und diese Hoffnung gibt es, glaube ich, in Teilen der AfD und auch in Teilen des Weidel-Lagers.
Das kann natürlich eine Vermutung sein. Gleichzeitig finde ich es spannend, weil ja auch Weidel nochmal angesprochen wurde auf die Inhalte des Regierungsprogrammes der AfD oder des angedachten Regierungsprogrammes der AfD für Sachsen-Anhalt, wo es ja auch nochmal um das Familienbild geht. Und da ist es ja auch immer so dieser Angriffspunkt, den Alice Weidel natürlich bei sich hat, weil sie eben nicht dieses klassische Bild, was die AfD Sachsen-Anhalt dort in ihrem Programm hat, eben verkörpert. Und sie sagt aber ja, sie führt eben diese Form der Beziehung und sie widerspricht da auch so halb dem, was dann eben in Sachsen-Anhalt passiert. Aber ich glaube, dass da schon der Einfluss gerade in den ostdeutschen Landesverbänden, aber nicht nur in den ostdeutschen Landesverbänden, sondern ist ja auch Bayern vorhin schon angesprochen, es gibt einzelne Landesverbände, die sind deutlich radikaler und es gibt andere Landesverbände, die sind etwas gemäßigter. Und was ja auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf wir uns behalten müssen, ist, dass der Hauptfeind der AfD ja nicht mehr die Grünen etc. sind, sondern das ist ja die CDU. Da haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Und ich glaube, auch in der Hinsicht versucht man aktuell tatsächlich so ein bisschen auch aufgrund dieser Welle der sehr starken Umfrageergebnisse, dass man natürlich versucht, so ein bisschen den Fuß in die Tür zu bekommen, dass man, was sie auch selbst von sich sagen, zur Volkspartei wird. Und das funktioniert natürlich nicht über diesen völkischen Charakter, den Höcke damit reinbringt oder den andere ostdeutsche Landesverbände damit reinbringen im Hintergrund, sondern das funktioniert natürlich eher über diese positiven Figuren, die jetzt eben an der Spitze stehen, also die so ein bisschen die Ziehfiguren sind und nicht das, was im Hintergrund dann eigentlich passiert.
Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Und ich glaube, die Hoffnung ist, also wenn man jetzt ihnen glaubt, dass sie vielleicht doch irgendwann Höcke loswerden wollen, also so sagt es keiner, aber dass man so sagt, so, naja, komm, so schlimm ist das alles gar nicht, dass man eben hofft, dass das dann eben auch durchsickert innerhalb der AfD und der Delegierten und so weiter und deswegen Höcke vielleicht auch innerparteilich ein bisschen mehr Rückhalt verliert, weil die AfD intern merkt, wir kommen mit anderen Konzepten einfach weiter.
Das, und genau das sehe ich ein bisschen anders, weil es gab ja auch jetzt diese Studie, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Es geht immer nur um den Auftritt. Okay, ne? Es geht nie um die konkreten Inhalte. Okay.
Aber trotzdem würde ich sagen, es gab ja auch noch diese Studie, wo es ja so ein bisschen auch um die Frage ging, um die Parteimitglieder. Und da hieß es ja, dass knapp ein Drittel der Parteimitglieder tendenziell rechtsextremistisch eingestellt seien. Und was ich auch noch dazu sagen würde, mein Gedanke ist immer so ein bisschen, dass ich glaube, dass man in der Bundes-AfD so ein bisschen die Hoffnung hat, wenn es jetzt in Sachsen-Anhalt tatsächlich mit der absoluten Mehrheit funktionieren sollte und die AfD dort tatsächlich reagieren kann, dass Höcke dann, und das zeigt sich ja auch so ein bisschen in den Umfragen, eventuell den Erfolg in Thüringen bekommt, dort ebenfalls die Chance hat, Ministerpräsident zu werden. Aktuellste Umfrage sieht die AfD in Thüringen auch bei 40%, dass er dann mit dieser Ministerpräsidentenposition ruhig gestellt wird, in Anführungsstrichen, und sich dann eben auf Thüringen konzentriert und eben dann nicht mehr diese Vorstöße in den Bundesvorstand macht, wobei er ja, muss man ja auch sagen, jetzt eben eigentlich seine Kandidaten da auch untergebracht hat.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, insbesondere auch, also Siegmund und Höcke sind jetzt auch nicht mehr die allerbesten Freunde, wie man so hört, weil Höcke ja diese Verwandtenaffäre auch sehr deutlich kritisiert hat. Das heißt, da wird noch relativ viel passieren und eine eigene Folge wäre auch noch das Dilemma der AfD, den Erfolg in Sachsen-Anhalt zu wollen, aber die Angst davor zu haben, zu versagen. Und das natürlich dann im Zweifel wieder ein Problem für Höcke wäre, wenn der erst später wählt. Aber das sind alles nochmal Themen, und wir haben noch viel Zeit, darüber zu reden in den nächsten Folgen. Ja, und ich denke jetzt an dich, weil du hast netterweise das Schneiden übernommen, weil du Ferien hast.
Das stimmt, genau. Aber man muss, also um es festzuhalten, gewählt wird in Sachsen-Anhalt am 6. September. Kurz danach, zwei Wochen später, werden dann in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin wird dann gewählt. Das heißt, spätestens Ende August werden wir da auch nochmal genauer drauf schauen und nach den Wahlen dann natürlich das Ganze auch im Blick behalten, was jetzt tatsächlich im Osten der Republik passiert.
Jo, fuck, jetzt fällt mir doch noch was ein. Spannend ist, Berlin wurde auf dem Parteitag immer mitgenannt. Ne? Ich glaube, das ist eine neue Entwicklung. Es wurden immer alle drei Spitzenkandidaten begrüßt und es wurde immer auch gesagt, und auch in Berlin werden wir stärkste Kraft. Und das ist was ich die ganze Zeit schon rede oder seit einiger Zeit schon sage. In Berlin gucken alle auf die Linke, zu Recht, aber die AfD ist mega stark auch in Berlin. Und das hat die AfD, das merkt die AfD jetzt auch. Das heißt, Berlin ist für sie mittlerweile auch ein Faktor. Und das ist echt abgefahren.
Definitiv, also das, jetzt muss ich dann auch noch drauf antworten, ist natürlich, also die Städte waren ja immer eher so ein bisschen schwächer, was die AfD angeht, aber wenn man sich die drei oder die großen deutschen Städte anschaut, da ist die AfD zumindest laut den aktuellen Umfragen in den drei einzelnen Stadtstaaten, Bundesländern in Berlin am stärksten, in Bremen bei 15%, in Hamburg bei 12%. Das heißt, ich bleibe immer noch bei meiner Verteidigung, in Norddeutschland ist die AfD eher schwächer und wir sind hier einfach toller.
Okay, folgt uns bei Instagram, gebt uns gute Bewertungen bei Spotify und Apple Podcast und erzählt euren Freunden von uns.
Ja,
auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.